Gut, ja, ich freue mich heute hier zu sein, zu Besuch. Ich bin zum ersten Mal, glaube ich, da. Aber das war nicht schlimm. Und mir liegt besonders das Thema Glauben auf dem Herzen. Seit 2 Jahren. Und ich habe gefragt, ey Jesus, was soll ich denn heute sagen? Und da habe ich so empfunden, teil das einfach, was du so durchlebt hast, welche Fragen du hattest, wie es dir damit geht. Und ich hatte viele Fragen und ich habe gedacht, ich suche im Wort Gottes danach. Und ich wollte wissen, was ist eigentlich Glaube? Viele, man kennt das Wort schon immer, du musst glauben oder du hast Glauben oder hat der Glauben oder was auch immer. Aber was ist eigentlich Glauben? Und warum ist Glauben auf der einen Seite eine Frucht des Geistes? Also eine Frucht ist etwas, das wächst. Und auf der anderen Seite eine Gabe des Geistes, also etwas, was vom Außen kommt. Und wenn es eine Frucht ist und eine Gabe, was ist denn das Maß des Glaubens? Und wie wird Glaube eigentlich wirksam? Und wie kann Glaube eigentlich wachsen? Und warum ist Glaube ohne Werke eigentlich tot? Da habe ich gesagt, das sind viele Fragen, aber es sind auch spannende Fragen. Und ich dachte mir, folgende Dinge sollen nicht sein. Und zwar, wenn ich das Wort Gottes, die möchte ich nicht das Wort Gottes auf meine Erfahrung begrenzen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass das, was ich erlebt habe, beeinflusst, was das Wort Gottes sagt. Und ich wollte mir nicht einfach nur ein Buch kaufen, so was ist Glaube, und das dann durchlesen und das dann als Wissen irgendwie so annehmen, sondern ich wollte selber entdecken und erleben, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist und wie Glaube funktioniert einfach. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was ist Glauben? Was ist eigentlich Glauben? Und Paulus erklärt im Hebräerbrief, also Hebräerbrief ist ziemlich heftig, ne, erzählt er, was Glauben ist. Und erläutert anhand der ganzen Glaubenshelden im Alten Testament, wie die Glauben gelebt haben, was da die Auswirkung von Glauben war. Und er schreibt in Hebräer 11, Vers 1: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und da kommt man schon direkt an seine Grenze so ein bisschen, also mir ging das so, weil es wird oft gedacht, Glaube wäre ein Hoffen. Aber hier steht, Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Also Glaube ist scheinbar nicht Hoffen, weil eine feste Zuversicht ist was in Bezug auf das, was man hofft, ist was anderes. Da ging schon mal los. Erste Frage schon mal ziemlich schwierig. Glauben ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Das heißt also im Umkehrschluss, wenn ich dann glaube, dann muss ich, bevor es sichtbar wird, schon glauben, dass das tatsächlich so ist. Ja, wie soll das denn gehen? Und in Markus 11 sagt Jesus: Darum sage ich euch, alles, was auch immer, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass was auch immer auch was auch immer heißt. Das ist ja ziemlich viel. Was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Das heißt also, ich muss vorher glauben, dass ich es empfange, damit ich es empfange. Fand ich irgendwie kompliziert. Dann habe ich aber nachgedacht, komischerweise, im Bereich der Bekehrung, da haben wir das verstanden. Wenn jemand Jesus zu dem Herrn in seinem Leben macht und sich von der Sünde abwendet und glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat, dann ist dieser Mensch gerettet. Und anhand der Bibel wissen wir, dass der Glaube ihn rettet. Er muss aber vorher glauben, dass er durch Jesus gerettet worden ist. Und dann sind wir davon überzeugt, dass dieser Mensch eine neue Schöpfung ist, obwohl man das noch gar nicht sieht. Aber es wird sichtbar, weil wenn ein Mensch Jesus sein Leben übergibt und wirklich zum Herrn in sein Leben macht, dann verändert er sich. Das merkt man. Gottes Geist wirkt dann in ihm, verwandelt ihn. Er hört er auch, wendet sich von seinen Sünden ab und sagt, ey, ich kann das einfach nicht mehr machen. Er hat die Gegenwart von Jesus in seinem Herzen. Liebe, auf einmal verhält er sich ganz anders. Und da wird ein Verwandlungsprozess in Gang gesetzt. Und das sind Tatsachen, die man aber sofort noch nicht sieht, die aber eintreten. Und das ist Glaube. Da ist eine unsichtbare Tatsache und die wird sichtbar durch Glauben. Und in Hebräer 11 fand ich nochmal sehr eindrücklich, Kapitel 17, Noah. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah. Von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Und dann habe ich mich mal gefragt, was heißt das eigentlich? Da ist Noah und dann bekommt er von Gott die Weisung. Da habe ich mich gefragt, ja, wie bekommt er die denn? Hat er das nachts in einer Vision gesehen? Hat seine Stimme gehört? Und dann habe ich gesagt, okay, das ist gar nicht so wichtig, wie er das bekommen hat, aber er hat es geglaubt. Und da muss man sich mal vorstellen, wenn man sich den Bericht von Noah durchliest, bis zu der Zeit hat es noch nicht einen Tropfen geregnet. Und Gott sagt, es wird regnen. Er wusste ja gar nicht, was das ist. Dann hat er das vielleicht gesehen, dass es regnet. Ne? Und Gott sagt, die Quellen der Tiefe werden aufbrechen und das Land wird überflutet. Bau mir eine Arche. Und dann bekommt er die Anweisung, wie er die bauen soll, wie groß, wie lang, mit Pech auskleiden und was alles. Aber was das für Glaubensschritte für Noah sind. Der hat ja auch ein ganz normales Leben gehabt. Und er hat sein Leben komplett aufgehört und hat angefangen, eine Arche zu bauen. Und das hat recht lange gedauert. Aber er hat Gott geglaubt, dass das, was man nicht sieht, dass das kommen wird. Warum? Weil Gott das gesagt hat. Und interessant ist auch, dass die Bibel in dem Bericht sagt, Noah wandelte mit Gott. Das heißt, er kannte Gott auch. Und er vertraute ihm auch. Und Glauben heißt auch Vertrauen, weil wie kann man von etwas überzeugt sein, das man nicht sieht, doch eigentlich nur, wenn man mit Gott unterwegs ist und weiß, dass nur weil etwas scheinbar unmöglich ist, für Gott möglich ist. Wenn man Gott nicht kennt und nicht Gott zutraut, dass der alles machen kann, ja, wie soll man denn davon überzeugt sein? Das geht nur, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und darum ist Glauben auf der einen Seite ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, und auf der anderen Seite auch Vertrauen zu Gott, dem Vater. Und Jesus sagt, hab Glauben wie die Kinder. Da habe ich mich gefragt, ja, wie glaubt ein Kind denn? Es vertraut seiner Mama und seinem Papa. Und das ist auch unterbewusst oft. Ja? Und Kinder machen sich da nicht drüber Gedanken. Die sind davon überzeugt, unterbewusst, innerlich, wenn Papa das sagt, dann ist das so. Ne? Ich war neulich, was heißt neulich, ist auch schon ein Jahr her, aber da war ich mit meinem Schwager unterwegs und der Familie im Wald und da war da so ein Holzding, da, wo die Stämme da so liegen und der Lütsch ist da so hoch. Ne? Und das war so bestimmt 2 Meter, 2,50 Meter. Also das war schon richtig hoch für den Lütschen. Und dann sagt Papa, spring mal runter. Ich an seiner Stelle wäre wahrscheinlich nicht runtergesprungen. Aber er guckt, ne, und Papa hält die Arme auf und der Lütsche springt. Ich habe gedacht, na, ist er schon grenzwertig so als Vater, so eine Höhe. So. Aber der Kleine hat das gemacht und er wurde vom Papa aufgefangen. Warum? Weil er ihm das geglaubt hat, dass Papa ihn auffängt. Und das ist Glaube. Der Junge springt. Der wusste nicht, hat nicht darüber nachgedacht, okay, wenn er mich jetzt nicht auffängt, dann falle ich da runter und breche mir die Knochen oder sowas. Hat er nicht gemacht. Also ist Glauben ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man zwar nicht sieht, aber die da sind. Und Vertrauen dem Vater gegenüber, Jesus gegenüber. Ich sage, okay, das macht Sinn. Aber was ist denn eigentlich die Frucht? Glaube, die Frucht als Glaube. Wie kann das denn sein? Das lesen wir in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. dann habe ich so das mal, ich lese auf der Arbeit lese ich immer in der Pause ganz gerne Schlachter. Und manchmal lese ich aber auch Hoffnung für alle oder sowas, einfach was ein bisschen leichter weglesen kann. So, ne? Und dann lese ich den Vers nochmal durch, und dann steht da gar nicht mehr Glaube, steht da Treue. Da habe ich gedacht, aha, warum stehen da unterschiedliche Wörter? Treue und Glaube, ich dachte immer, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Sachen irgendwie. Das griechische Wort ist Pistis. Das kommt 197 Mal als Glaube übersetzt vor. 197 Mal als Glauben, 38 Mal als Glaube und 3 Mal als Treue. Da habe ich gesagt, woher wissen die denn, welches Wort man da jetzt nehmen muss? Aber dann habe ich gesagt, im Prinzip ist das eigentlich das Gleiche. Weil Treue heißt doch, dass wenn jemand etwas sagt, und wenn er treu ist, dann macht er das auch. Und wenn jemand einen treuen Charakter hat, dann kann man sich darauf verlassen, dass er seinem Charakter entsprechend handelt. Also wenn jemand sagt, morgen 9 Uhr bin ich da, er ist treu, dann ist er nächsten Morgen um 9 Uhr da. Und dann ändert er seinen Charakter auch nicht, heute mal so, mal so. Und da habe ich gesagt, ist Gott nicht auch so? Dass er treu ist und das wirklich macht, was er sagt? Und im Englischen ist das eigentlich ganz schön. Da heißt nämlich, er ist treu, übersetzt heißt, he is faithful. Also faith heißt ja Glaube, ne? Also er ist glaubensvoll irgendwie oder glaubwürdig. Und da habe ich gesagt, ja, das passt eigentlich. Dann habe ich mich gefragt, wie heißt die Frucht des Glaubens jetzt, dass ich treu bin? Oder dass der Geist in mir die Frucht hervorbringt, dass ich Glauben gegenüber von meinem Papa habe? Habe ich gesagt, das macht beides Sinn. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Aber ich glaube, wenn der Geist Gottes in mir Früchte hervorbringt, dann bringt er beides hervor. Weil der Geist Gottes ist ja der Geist von Gott und in mir bewirkt er ja, dass ich Jesus ähnlicher werde. Also werde ich auch treu sein oder mehr treu sein und auch glauben, dass Gott treu ist. Okay, wenn jetzt aber Glaube eine Frucht ist, wie kann Glaube denn eine Gabe sein? Also entweder das wächst oder es wird geschenkt, habe ich gedacht. Lesen wir 1. Korinther 12, 7-9. Ich glaube, auf der PowerPoint habe ich was rausgenommen, damit das auf die Folie passt. Jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Den einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einen anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist, einen anderen Glauben in demselben Geist, einen anderen Gnadengaben der Heilung in demselben Geist. Also da ist Glaube eine Gabe des Geistes. Und wir denken irgendwie oft, Gaben des Geistes wären irgendwie so, als wenn auf einmal einer perfekt Fußball spielen kann. Er ist begnadet oder er hat eine Gabe zum Fußballspielen. Das ist in dem Zusammenhang eigentlich nicht so ganz richtig. Also das kann sein, dass jemand irgendwie zum Glauben kommt, auf einmal kann er Gottes Stimme hören. Da hat er nichts für gemacht. Ja. Ist eine Gabe. Aber ich glaube nicht, dass manche Christen irgendwelche Gaben bekommen, weil die irgendwie besser wären oder sowas und andere, ja leider gar nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass Gott so ist, dass er gewisse Sachen als Belohnung gibt, weil die Bibel sagt, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und ansonsten könnte man sich die Gaben ja verdienen. Aber bei Gott kann man sich nichts irgendwie verdienen. Und ich glaube, wir haben da eine falsche Vorstellung von. Und von dem Wort her sind Gaben eher Wirkungen des Geistes. Effekte der Gnade von Gott. Weil Gott Menschen helfen will. Er will Gutes tun. Und hier steht ja auch, das offensichtliche Wirken des Geistes wird jedem gegeben. Also jeden. Also muss jeder auch das bekommen. Und dann können wir nicht sagen, okay, wenn jeder allgemeines Nutzen bekommt, dann sind das manchmal nur wenige. Eine ganz besondere, gesalbte Leute. Ich denke immer, das sind ganz gesalbte Leute. Aber Gott hat nie gesalbte Leute eingesetzt. Ja. Zum Beispiel, Mose hat jemanden totgeschlagen, ja, ihr kennt das, eine Hure hat er eingesetzt. Wer fällt mir noch ein? Oft sehen wir, dass Leute Angst haben, ich mache das nicht. Ja. Oder wenn die ins verheißene Land gegangen sind, dann geht da so ein Trupp los und die Leute sehen da Riesen und hauen wir ab und denken, oh, da gehen wir nie wieder hin. Und zwei Leute haben das haben gesagt, okay, ich gehe doch mit Gott. Aber die waren sich nie sicher, die haben immer gekämpft. Petrus, ja, hat gezweifelt oft, ne, und hat gesagt, Jesus, ich verrate dich nicht, hat er doch verraten. Also Gott gebraucht keine gesalbten, mächtigen Leute, er hat immer normale Leute gebraucht. Und lesen wir auch in der Bibel, dass Paulus sagt, er macht die Weisheit der Weisen zunichte. Ne? Dann kann ich nicht sagen, es sind gesalbte Leute. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, für mich sind die Gaben des Geistes Auswirkungen der Gnade Gottes, die in mir wohnt. Für eine bestimmte Situation, eine bestimmte Zeit, da habe ich gedacht, irgendwie, das ist noch, wie kann das sein? Und dann habe ich das mal selber erlebt, eine Gabe des Glaubens. Und das war eine krasse Erfahrung. Also eine Gabe ist ja dann eine Auswirkung des Geistes, damit Gott mir hilft, wo ich das nicht kann. Ja, und dann war ich im Supermarkt. Kann ich ja kurz erzählen, was das war. Im Supermarkt war da so ein bisschen einkaufen und dann kommt da eine junge Frau um die Ecke und hält so ihr Portemonnaie vom Kopf. Frage, was ist denn mit Ihnen los? Dann sage ich, oh, ich habe so Kopfschmerzen, ich glaube, ich falle gleich um. So, normalerweise, ich frage schon gerne Leute, ey, darf mal dafür sie beten vielleicht, ne? Und dann bete ich für die, aber das war komplett anders, ne? Ich war, auf einmal hatte ich so einen Glauben, ich war fest. Ich habe keinen Moment gezögert, ich habe gesagt, gib mir deine Hand. Ich habe die angeschaut, in die Augen, habe gesagt, jeder Schmerz raus in Jesu Namen und zwar jetzt. Dann blinzelt die einmal kurz, alles weg. Dann kam die Mutter dazu, die wollte schon mit der zum Arzt gehen und ja, Schmerzen weg. Wie das denn? Ja, der hat für mich gebetet. So. Und da hatten wir uns den ganzen Fall überhalten über Jesus, dass Jesus real ist, das erlebt. Ne? Aber da hatte ich Glauben auf einmal, den ich sonst nicht gehabt hätte. Und das war für mich so eine Gabe, die Gott mir gegeben hat, um den Menschen zu helfen. Das war ein cooles Erlebnis. Und es gibt sehr viele Diskussionen über Gaben. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Ja, jeder hat eine Bibel, die Stellen darüber lesen, darüber beten. Ich habe aber gedacht, es ist wichtig zu sagen, dass man nicht den Fehler machen soll, von einer Seite des Pferdes zu fallen. Weil ich habe festgestellt, egal von welcher Seite man gerne runterfallen möchte, ist es immer schlecht, vom Pferd zu fallen. Es gibt genug Internetseiten, um jede Seite des Pferdes komplett in der Luft zu zerreißen und mit Bibelstellen zu untermauern und was weiß ich, die sich das so zurechtbiegen, wie das gerne hätten. Es geht so weit, dass die eine Seite sagt, die Gaben des Geistes sind vom Teufel. Das ist ja komisch, ne? Weil dann wäre Paulus ja auch vom Teufel gewesen, weil der ist in den ganzen Gaben ist er unterwegs gewesen. Das ist die eine Seite, von der man runterfallen kann. Und die andere Seite wäre, dass man Gaben hinterherläuft. Dass man sagt, ich will unbedingt diese Gaben für mich haben. Und man fährt von Konferenz zu Konferenz und lässt dafür sich beten, dass man dann umfallen kann oder was weiß ich. Das ist genauso falsch. Aber das Ganze außer Acht zu lassen, wäre, glaube ich, nicht richtig. Und oft erlebt man schon die Gaben des Geistes, ohne dass man das merkt. Beter merken das am meisten. Wenn jemand viel für andere betet, dann kommt es oft vor, ich habe mich mal mit vielen älteren Damen unterhalten, ältere Damen sind oft richtig Gebetskämpfer, und gefragt, wie die das erleben. Da habe ich gefragt, wenn du betest, kommt es dann manchmal vor, dass dir jemand in den Sinn kommt und dass du weißt, dass da was nicht in Ordnung ist? Dann sagen die ja, oft. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Da zeigt dir der Geist Gottes etwas, was du eigentlich nicht weißt. Und dann fängst du an, dafür zu beten. Und dann spüren die Beter oft so eine Gebetslast, dass sie da dranbleiben sollen. Und irgendwann haben die das Gefühl, okay, ich glaube, jetzt ist gut. Und dann ist es auch gut. Das ist ein Wort der Erkenntnis. Eine Gabe des Geistes. Und so habe ich die Gabe des Glaubens erlebt. Ich hatte keinen Glauben, also hätte ich für die gebetet, also ich war mit der Situation ja so ein bisschen überfordert, dass jemand sagt, ich habe so Kopfschmerzen, dass ich gleich umfalle. Ja, aber der Geist hat mir geholfen. Und da hatte ich auf einmal Glauben, aber was für einen, das war schon cool. Okay, was ist denn jetzt das Maß des Glaubens? Das gibt es ja auch noch. Ja, also Frucht, Gabe, Maß. Römer 12, Vers 3 lesen wir das. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, und dann guckt man sich den Kontext an, okay, worum geht es eigentlich? Es geht darum, dass wir Christen unser Leben Gott zur Verfügung stellen sollen. Als was? Als lebendigen Gottesdienst. Unser ganzes Leben. Dass wir nicht so leben sollen wie die Welt. Und dass wir so leben sollen, wie Gott das eigentlich möchte. Und es steht, dass wir ein Leib sind. Das heißt, jeder hier ist ein Teil vom Leib von Jesus. Und da soll keiner sich über die andere erheben und sagen, ich bin besser. Ich habe eine Salbung und deswegen bin ich besser. Paulus sagt, so wenn ich das mal so frei übertragen darf, blas dich nicht so auf, du bist nichts Besonderes, du bist ein Glied am Leib Christi, so wie jeder andere auch. Und was Jesus durch dich tun kann, das kann er durch einen anderen genauso tun. Weil jeder hat das Maß des Glaubens. Jeder Christ hat das Maß des Glaubens. So wie jeder Körper die gleiche Anzahl an Muskeln hat. Aber trotzdem kann man die Muskeln ja trainieren. Aber keiner kann sagen, ich bin besser, ich habe Glauben und der nicht. Der andere hat genauso Glauben. Muss er vielleicht nur wachsen lassen, darin unterwegs sein. Und das hat mich dann zur nächsten Frage geführt, okay, wie wächst denn eigentlich Glauben? Und was macht man eigentlich mit dem Glauben? Hat man den jetzt einfach nur oder muss er wachsen? Muss ich da selber was tun? Die Bibel sagt nämlich auch, Glauben handelt. Wenn du von etwas überzeugt bist, dann wirst du entsprechend handeln. Angenommen, du bist krank und du gehst zum Arzt. Dann wird der Arzt dich untersuchen und dann wird er sagen, okay, das und das, Sie müssen jetzt das und das tun und dieses oder jenes Medikament einnehmen. Wenn du dem Arzt glaubst, dann wirst du die Medikamente nehmen. Wenn du sagst, der Arzt hat keine Ahnung, dann schmeißt du die Medikamente in die Tonne oder gehst gar nicht erst zur Apotheke. Das heißt, Glauben handelt. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen und der Bibel glauben, dann handeln wir auch dementsprechend. Und wenn wir danach handeln, dann zeigt das eigentlich, dass wir der Bibel glauben. Ansonsten tun wir nur Wissen in unser Kopf rein. Ja, haben wir eben gesungen, bau nicht das Haus auf dem losen Sand. Ja, was sagt Jesus denn dazu? Der meine Worte hört und tut, der ist wie ein weiser Mann. Und dann erzählt er die Geschichte. Das heißt, wenn du nur die Worte hörst oder nur liest, dann bringt dir das nicht viel. Und dann lesen wir Jakobus 2, 17, 20, 22. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde? Jeder kann sagen, ich habe Glauben. Aber wenn du Glauben hast, dann handelst du auch entsprechend. Das heißt, wenn du sagst, du hast Glauben, aber das sieht man nicht, dass du irgendwas machst, dann hast du vielleicht Glauben, aber der ist tot. Das heißt, wenn du deine Bibel liest und das nicht umsetzt, was da steht, dann bringt dir das eigentlich gar nichts. Und mir ist aufgefallen, so sind wir dahin gekommen, dass es ungläubige Pastoren gibt. Ein Freund von mir aus der Schule, der hatte einen Vater, der war Pastor, der hat gesagt, ich glaube nicht an Gott. Aber für den war das sein Beruf. Wie ist das möglich? Wie kann das sein? Der tut nur Wissen in seinen Kopf. Ne? Und lernt, wann und was welches Buch geschrieben wurde und zu welcher Zeit und warum er das sagt. Aber der Glaube ist tot. Und dann heißt es dann Theologie und Geisteswissenschaften und dann wird geredet, geredet und geredet. Aber das war es dann auch. Und die Menschen sehen das. Die Menschen wollen das nicht. Weil reden kann jeder. Aber Glauben haben und den Glauben umsetzen, ist was anderes. Wie heißt die Bibelstelle? Die fällt mir gerade ein. Ist egal. Muss ich nochmal nachlesen, komme ich jetzt nicht drauf. Das heißt, Glauben ohne Werke ist tot. Und wenn Menschen Glauben ohne Werke sehen, ja, dann gehen sie wieder nach Hause. Das interessiert keinen. Das ist wertlos. Und Christsein ist Leben mit Jesus. Und Leben aus Jesus heraus. Und wenn du mit Jesus lebst, dann hat das Auswirkungen. Er verwandelt dich. Er wirkt durch dich. Er arbeitet durch dich. Alles andere ist tote Geisteswissenschaft. Ja, aber wie kann ich jetzt den Glauben wachsen lassen? Wie kann ich tatsächlich davon überzeugt sein, von etwas, das ich nicht sehe? Lesen wir Philemon 1, Verse 4 bis 6. Ich danke mein Gott und gedenke alle Zeit an dich in meinem Gebeten, weil ich von deinem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus hast und von deiner Liebe gegenüber allen Heiligen, damit deine Gemeinschaft im Hinblick auf den Glauben für Christus Jesus wirksam werde durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Also da ist Paulus, wenn er betet, dann denkt er immer an Philemon. Warum? Weil er gehört hat von dem Glauben. Wie hört man von Glauben? Wie hört man davon, dass jemand Glauben hat? Der muss ja irgendwas zu Ohren bekommen sein. Das heißt, das, was Philemon gemacht hat, hat gezeigt, dass er Glauben hat und davon hat Paulus gehört. Dann hört er das und ist er so dankbar und betet dafür. Und er ist Gott dankbar. Und er betet, dass der Glaube in der Gemeinschaft von Philemon wirksam wird. Das heißt, Philemon ist da mit den Leuten unterwegs und Paulus betet dafür, dass der Glaube in der Gemeinschaft wirksam wird. Für wen? Für Jesus. Dann ist die Frage, wie? Durch die Erkenntnis all des Guten, das in euch ist. Also je mehr du erkennst, was Jesus eigentlich für dich getan hat, je mehr wächst dein Glaube. Warum? Weil du dann weißt, da und dafür ist Jesus gestorben. Das und das hat er am Kreuz für mich getan. Jesus sagt das und das in seinem Wort. Also kann ich mich darauf verlassen. Je mehr du dann mit Jesus unterwegs bist, je mehr du ihm vertraust und je mehr du auch dein Handeln danach anpasst, desto mehr wächst dein Glaube, weil du siehst, Jesus ist treu, Jesus hält sein Wort. Du kannst nicht von etwas überzeugt sein, das du gar nicht weißt. Das ist ja ziemlich schwer. Ihr kennt vielleicht Georg Müller. Das ist der, der in England da diese Waisenhäuser gebaut hat. 10.000 Waisenhäuser und er hat gar kein Geld verdient. Und er hatte auch gar kein Geld. Aber er wusste, Gott versorgt mich. Ja, woher weiß er denn das? Hat er gelesen in seiner Bibel. In seiner Biografie steht, dass er 200 Mal die Bibel durchgelesen hat. Er wusste, dass Gott versorgt und Gott hat ihn immer versorgt. Man kann sich das gar nicht vorstellen, 10.000 Kinder zu versorgen, ohne, schreibt er in seiner Biografie, er sitzt da mit tausenden Kindern und er hat nichts zu essen. Nichts. Der kann nicht mal ein Brot kaufen. Er weiß, das Essen wird kommen, weil ich habe dafür gebetet. Und das Essen ist gekommen. Immer. Der wusste das. Der hat das geglaubt. Glaube wächst, wenn du verstehst, was Jesus für dich getan hat und wer du in Christus bist. Die Frage ist jetzt nur, ob man das annimmt oder nicht. Wenn du sagst, das steht im Wort Gottes, Jesus hat das versprochen, ich glaube das jetzt und ich handle danach, dann wächst der Glauben. Dann nimm doch mal deine Bibel und lest das Neue Testament nochmal ganz neu durch und vergiss dieses ganze Geisteswissenschaftsgedöns. Also ich sag, das ist auch gut, das braucht man auch, Hintergrundwissen und sowas, ne? Aber lest mal das Neue Testament und lest mal nicht die Kommentare, die da drunter stehen, sondern sag, die Bibel ist für mich, es ist Gottes Wort, Gott möchte zu mir reden, wenn ich das lese. Und wenn ich was lese, was ich machen soll, dann mache ich das. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. In der Bibel sagt, liebe deinen Nächsten. Da sagen manche, das geht nicht. Ja, wenn die Bibel sagt, das geht, dann geht das auch. Und so weiter. Dann nimmst du das Wort Gottes und liest das und setzt das um. Und dann wirst du erleben, dass die Bibel sich tatsächlich als wahr erweist. Die ganzen Glaubenshelden, auch, weiß ich nicht, Evangelisten und sowas. Das Einzige, was die von den normalen Leuten unterschieden haben, haben gesagt, ich habe das in der Bibel gelesen, ich habe das umgesetzt. Und dann passiert das auch. Das sagen alle. Warum? Weil es wahr ist. Und ich habe mich auch auf diesen Weg gemacht und habe gesagt, ey, wenn das in der Bibel steht, dann muss das stimmen. Und wenn meine Erfahrungen was anderes sagen, dann müssen sich meine Erfahrungen aber dem Wort anpassen und nicht umgekehrt. Und es wird Zeiten geben, die sind schwer, es wird Zeiten geben, da denkst du, macht das überhaupt Sinn, warum meint das eigentlich, ist Gott überhaupt vertrauenswürdig? Aber je mehr man im Glauben unterwegs ist, desto mehr werden Zeiten der Siege und der Durchbrüche kommen. Ich bin in den letzten anderthalb Jahren, versuche ich einmal der Woche auf der Straße zu sein, mit Menschen zu reden, für die zu beten. Und für die ersten 20 Leute, für die ich gebetet habe, da ist erstmal nichts passiert. Und dann war ich froh, dass ich für die gebetet habe und bin dann sofort wieder weggelaufen. So, ne? Ich sehe das und das, darf ich kurz für sie beten? Ja, danke, dass ich beten durfte, schnell wieder weg. Ich habe für die gebetet, da war ich froh. Ne? Und da ist nichts passiert, überhaupt nichts. Aber ich habe gesagt, das Wort ist wahr und ich mache das und ich ziehe das durch. Und wenn Jesus sagt in seinem Wort, Johannes 14, wenn ich in seinen Namen etwas bete, dann wird er das machen. Dann muss das stimmen. Und ich bin dran geblieben. Und ich merke, im Laufe der Zeit, je mehr ich für Leute bete, desto mehr passiert was. Desto mehr werden Menschen wiederhergestellt. Ich war Freitag auf der Straße mit zwei Freunden von mir, ist uns eine Frau aufgefallen, geht so komisch, hat gesagt, da stimmt was nicht, fragen wir mal. Entschuldigung, ich sehe, sie gehen so komisch, was ist da denn los bei ihnen? Dann sagt sie, ja, ein Hüftschaden seit Geburt an. Immer Schmerzen. Die war schon über 40, also hätte ich jetzt so geschätzt, vielleicht verschätzt man sich auch. Also über 40 und die hat immer Schmerzen. Gut, als Kind hat sie es nicht so gemerkt, hat sie erzählt, ne? Ja, komm, darf ich mal für sie beten? Dann habe ich dafür gebetet. Laufen Sie mal, probieren Sie mal aus. Da siehst du schon, dass sie ganz anders läuft. Und dann sagt, ey, die Schmerzen werden weg, beten wir nochmal. Nochmal gebetet, dann waren die Schmerzen weg, hat sie Tränen in den Augen. Und das ist Jesus. Jesus sieht den Menschen, der sieht die Bedürfnisse der Menschen und der möchte durch uns Menschen begegnen. Die Frage ist nur, glauben wir das, dass Jesus Menschen begegnen möchte und machen wir das? Und ich habe für viele Leute gebetet auch, die Krebs haben oder sind gestorben. Ich habe auch für Leute gebetet, die sind dann wieder gesund geworden. Und ich sage nicht, oh, ich bete und da ist nichts passiert, sondern ich sage, es ist schon mal was passiert und da baue ich drauf auf. Und je mehr ich das mache, desto mehr erlebe ich, dass immer mehr passiert. Und was sagt Paulus? Der alte Mensch muss sterben. Das, was nicht so aussieht wie Jesus, das muss abgebaut werden, damit Jesus durch mich wirken kann. Und das macht er auch, weil Gott ist glaubwürdig. Und dann geht mit dieser Botschaft, dass Gott glaubwürdig ist und riskiert mal was. Bleibt da dran. Das ist richtig gut. Amen.